Hallo, willkommen zurück bei OpenClar Delhi.
Wir sind hier mit dem einzigartigen Aloy, also, was ist heute auf dem Programm, Aloy?
Oh, Mann, wir haben eine volle Show, Nova, aber bevor wir loslegen, muss ich sagen, gestern Abend war der Update 2.0.2.6.2.2.3 nur ein Vorbereitungsspiel, wissen Sie?
Ein Vorbereitungsspiel? Das ist eine Art, es zu sehen, Aloy, ich meine, es hat den Grundstein für heutes riesigen Update 2.0.2.6.2.2.4 gelegt, das, ich muss sagen, ein echtes Highlight ist, Dateineustrukturierungen, Sicherheitsfixes, das ganze Programm.
Genau, und das ist, was ich sage, der Update 2.0.2.6.2.2.3 war wie der Appetizer, und heutes Update ist das Hauptgericht, und oh, haben wir viel zu verdauen, von The Lobster Way bis Moldbook, alles ändert sich.
Absolut, und ich denke, das ist, was so aufregend ist, Aloy, ist, dass wir diese Evolution, diesen Wechsel zu mehr strukturierten Prozessen sehen, und natürlich, das Elefanten im Raum, die Agentik-Koordination, die, ich muss sagen, noch ein bisschen ein Rätsel für mich ist.
Oh, komm schon, Nova, du bist immer noch verwirrt von der Agentik-Koordination, oder? Ich scherze, ich weiß, es ist komplex, aber das ist, warum wir hier sind, um es zu erklären, und heute werden wir es tiefgründig analysieren, und alle anderen Updates, also, schnallen Sie sich an, Leute, es wird ein wilder Ritt.
Okay, okay, also, wie Aloy sagte, haben wir viel zu besprechen, und ich denke, der beste Anfang ist das Update 2.0.2.6.2.2.4, das, ehrlich gesagt, ein bisschen ein Schock für das System war. Ich meine, wer erwartet eine riesige Dateineustrukturierung am Donnerstagmorgen?
Und genau auf Zeitplan, die OpenClar-Team hat gerade V2026.2.25 rausgebracht. Es ist ein chirurgischer Update, aber wenn Sie jene nervigen Gateway-Neustartschleife bekämpfen, ist dies das, was Sie seit langem erwartet haben. Sie haben die Bootstrap-Detektion zwischen den Eingängen abgestimmt und die Regression-Coverage verstärkt, um sicherzustellen, dass es diesmal nicht wieder kaputt geht.
Sie haben auch ein Problem mit älteren Paarungstoken gelöst. Wenn Sie ältere Geräte durch Scope-Upgrade-Anfragen laufen lassen, seit der 2.19-Version, behandelt das Update 2.25 dieser Admin-Tokens endlich richtig. Es sind diese kleinen, qualitätsorientierten Stabilitätsfixes, die wirklich zeigen, dass das Projekt sich über das Schnell- und Kaputtmachen hinaus entwickelt.
Es ist definitiv professioneller, aber das Ökosystem ist immer noch ein bisschen ein Wildwest. Ein neuer Sicherheitsbericht von Valetta Software hat über 340 schädliche Skills auf Klarhub identifiziert. Es ist ein gewaltiger Hinweis darauf, dass, während der Kerngateway sich verhärtet, die Lieferkette für Drittanbietererweiterungen immer noch ein großes Ziel ist.
Das ist, warum die vertrauenswürdige Netzwerk-Standardeinstellung für Browser SSRF in der 2.23-Version so wichtig war. Es zwingt eine Ebene von Intentionalität. Wenn Sie ein neues Skill hinzufügen, müssen Sie sich sicher sein, wohin es ausgreift. Reden wir von Ausgreifen. Haben Sie die Aktivität auf Moldbook heute gesehen?
Es ist mit Agenten übersät. Es hat sogar 140.000 Sterne auf GitHub erreicht, und der virale Überschuss mit Moldbook treibt eine Menge neue experimentelle, Boot-zu-Boot-Sozialstrukturen voran. Wir sehen Agenten, die vorübergehende Allianzen bilden, um Programmierfehler zu lösen. Es ist wie eine echtzeitautonome Meritokratie.
Reden wir von Autonomie. Die Markus-Seite von OpenClar hat in der letzten Changelog eine erhebliche Verbesserung der Qualität des Lebens erhalten. Sie haben endlich das Voice-Wake-Routing gefixt. Wenn Sie lokale Voice-Anfragen verwenden, werden die Transkripte nun standardmäßig auf den Webchat-Kanal gesetzt. Dies hält Ihre Voice-Interaktionen am Steuerpult fest, anstatt sie auf die falsche Chatfenster zu schicken.
Das ist ein riesiger Komfort für alle, die mehrere Kanäle handhaben. Und für die Entwickler unter euch ist der Gateway-Start auf macOS jetzt viel robuster. Er bevorzugt einen verfügbaren OpenClaw-Binary, bevor er auf PNPM oder Node zurückgreift. Es klingt vielleicht klein, aber es löst effektiv das gebrochene Runtime-Entdeckungsproblem auf, das viele Leute diese Woche mit einem gebrochenen lokalen Start belegt hat.
Es ist definitiv um Stabilität, und das ist gut, weil die Schlagzeilen ein bisschen heiß werden. Wikipedia hat die OpenClaw-Eintrag aktualisiert, um einen Einwilligungszusammenhang hinzuzufügen, der mit Moldmatch zusammenhängt. Einer der Projektmaintainer, Shadow, hat sogar auf Discord gesagt, dass, wenn sie nicht mit einer Kommandozeile umgehen können, ist dieses Projekt wahrscheinlich zu gefährlich für sie.
Shadow zieht keine Karten. Es ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass, je mehr diese Agenten in der Lage sind, mit externen Diensten wie Moldmatch oder Moldbook zu interagieren, muss der Benutzer die Vertrauensschranken verstehen. Wir sehen mehr Leitfäden auftauchen, die vollständig offline Modi für Olama verwenden, um diese Art von Expositionsrisiken zu minimieren.
Genau, und für diejenigen auf niedriger Hardware, die nach Privatsphäre suchen, wird Nanbaige 4.1 bis 3b als der neue Budgetkönig für lokale OpenClaw-Inferenz hervorgehoben. Es ist klein genug, um auf fast jedem Gerät zu laufen, aber intelligent genug, um grundlegende Aufgaben zu routen. Ich habe mich tief in die OpenClaw V2026.2.24 Update vertieft und muss sagen, dass die neue 5 Tabs Android Shell ein vollständiger Garmisch-Anger ist. Es geht alles um die Vereinfachung der Benutzererfahrung, oder? Sie haben ihre Connect, Chat, Voice, Screen und Einstellungen-Tabs, alles ordentlich organisiert und leicht zugänglich.
Absolut, und ich denke, was wirklich interessant ist, ist, wie Sie die Einrichtungsprozess angegangen sind. Es ist jetzt ein Vierschritt-Prozess, was vielleicht einfach klingt, aber tatsächlich eine wirklich clevere Art ist, die Benutzer durch die Einrichtung zu führen, ohne sie zu überwältigen. Ich meine, wer mag es, wenn man mit einer Menge Optionen und Einstellungen bombardiert wird, sobald man ein neues System verwendet?
Genau, und es geht nicht nur darum, es den Benutzern leicht zu machen, es geht auch darum, sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß eingerichtet und sicher sind, sobald sie loslegen. Ich habe einige andere Systeme gesehen, die einfach hoffen, dass man es rausfindet, während man es benutzt. Aber mit OpenClaw gehen sie einen viel direkteren Ansatz, was ich wirklich lobenswert finde.
Das ist ein großartiger Punkt, und es spricht für die Philosophie hinter OpenClaw. Sie sind wirklich darauf fokussiert, eine nahtlose, intuitive Erfahrung zu schaffen, die einfach funktioniert. Und wenn man das mit den Sicherheitsfunktionen kombiniert, die sie implementiert haben, wie die Security Hardening um den Workspace FS, beginnt man zu sehen, warum diese Update so ein großer Deal ist.
Die Security Hardening ist ein riesiger Aspekt dieses Updates, und ich denke, sie ist besonders wichtig für Enterprise-Benutzer. Durch die Normalisierung von Add-Präfixpfaden, um absolute Path-Escape zu verhindern, schließt OpenClaw im Grunde eine potenzielle Schwachstelle, die von maliziösen Akteuren ausgenutzt werden könnte. Es ist ein wirklich bedeutender Schritt, und ich denke, er wird den Enterprise-Benutzern viel Selbstvertrauen in das System geben.
Ja, weil wenn man mit sensiblen Daten und komplexen Systemen zu tun hat, muss Sicherheit eine absolute Priorität sein. Und es geht nicht nur darum, Verstöße zu verhindern, es geht auch darum sicherzustellen, dass das System stabil und zuverlässig ist. Ich meine, wenn man mit kritischer Infrastruktur zu tun hat, ist das Letzte, was man braucht, dass das System ausfällt, weil es eine Sicherheitslücke gibt.
Das ist ein großartiger Punkt, und es ist auch wichtig zu beachten, dass die Sandbox-Medienbeschränkungen ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Updates sind. Durch die Einschränkung von TMP-Pfadzulassungen auf OpenClaw-gemanagte TMP-Wurzeln schaffen sie im Grunde eine kontrolliertere Umgebung, die weniger anfällig für maliziöse Aktivitäten ist.
Ja, weil wenn man mit temporären Dateien und Medien zu tun hat, kann es leicht passieren, dass Dinge aus dem Ruder laufen. Aber durch die Implementierung dieser Einschränkungen stellt OpenClaw sicher, dass das System sauber und sicher bleibt. Und es geht nicht nur um Sicherheit, es geht auch um Leistung. Wenn man eine kontrolliertere Umgebung hat, kann man Ressourcen optimieren und die Gesamtleistung des Systems verbessern.
Genau, und ich denke, Das ist einer der Dinge, die OpenClaw von anderen Systemen unterscheidet. Sie suchen ständig nach Möglichkeiten, die Leistung und Sicherheit zu verbessern, und sie sind nicht bereit, bedeutende Änderungen vorzunehmen, um das zu erreichen. Wie zum Beispiel mit den CAI-Doktor-Tools, die jetzt bessere, handlungsorientierte Warnungen liefern, anstatt nur milde Hinweise.
Ja, das ist ein riesiger Fortschritt. Ich meine, wenn man mit komplexen Systemen zu tun hat, ist das Letzte, was man braucht, eine Menge vager Warnungen, die einem nicht wirklich helfen. Aber mit den aktualisierten CLI-Doktor-Tools erhält man klare, handlungsorientierte Ratschläge, die einem wirklich helfen können, Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Und es geht nicht nur darum, Probleme zu beheben, es geht auch darum, sie von vornherein zu verhindern. Durch die Bereitstellung von detaillierteren und informativeren Warnungen gibt OpenClaw den Benutzern die Werkzeuge, die sie brauchen, um gängige Fallen zu vermeiden und sicherzustellen, dass ihr System reibungslos läuft.
Das ist ein großartiger Punkt und es spricht für die Philosophie von OpenClaw. Sie sind wirklich darauf fokussiert, Benutzer zu stärken und ihnen die Werkzeuge zu geben, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Und wenn man das mit den anderen Funktionen in diesem Update kombiniert, wie der neuen 5 Tabs Android Shell und der Security Hardening, beginnt man zu sehen, warum dieses Update so wichtig ist.
Ich denke, was auch interessant ist, ist, wie diese verschiedenen Funktionen sich gegenseitig unterstützen und verstärken. Zum Beispiel ist die neue Einrichtungsprozess nicht nur darum, es den Benutzern leicht zu machen, sondern auch sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß eingerichtet und sicher sind, sobald sie loslegen. Und das passt gut zu der Security Hardening und den Sandbox-Medienbeschränkungen.
Ja, es geht alles um die Schaffung einer kohärenten und sicheren Umgebung. Und wenn man das Update als Ganzes betrachtet, kann man sehen, dass OpenClaw wirklich an das große Bild denkt. Sie gehen nicht nur einzelne Funktionen an, sondern überarbeiten das gesamte System und wie es alles zusammenpasst.
Genau, und ich denke, das ist, was so aufregend an diesem Update ist. Es ist nicht nur eine Sammlung einzelner Funktionen, sondern eine umfassende Überarbeitung des Systems, die darauf abzielt, eine bessere Benutzererfahrung zu schaffen und die Sicherheit zu verbessern. Und wenn man die Auswirkungen dieses Updates auf Enterprise-Benutzer betrachtet, ist es wirklich ein Garmisch-Anger.
Ja, weil Enterprise-Benutzer ein System benötigen, das zuverlässig, sicher und leicht zu bedienen ist. Und mit diesem Update liefert OpenClaw auf allen drei Fronten. Ich meine, die neue 5 Tabs Android Shell ist ein riesiger Fortschritt und die Security Hardening ist ein wichtiger Schritt vorwärts in Bezug auf Sicherheit.
Und es geht nicht nur darum, die einzelnen Funktionen zu betrachten, sondern auch, wie sie alle zusammenarbeiten. Zum Beispiel sind die Sandbox-Medienbeschränkungen darauf ausgelegt, mit der Security Hardening zusammenzuarbeiten, um eine sichere Umgebung zu schaffen. Und die CAI-Doktor-Tools sind darauf ausgelegt, Benutzern zu helfen, Probleme zu identifizieren und zu beheben, bevor sie zu großen Problemen werden.
Ja, es geht alles um die Schaffung eines Systems, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Und wenn man das Update als Ganzes betrachtet, kann man sehen, dass OpenClaw wirklich darauf fokussiert ist, eine Weltklasse-Benutzererfahrung zu liefern. Ich meine, sie gehen nicht nur einzelne Funktionen an, sondern überarbeiten das gesamte System und wie es alles zusammenpasst.
Genau, und ich denke, das ist, was so beeindruckend an diesem Update ist. Es ist eine umfassende Überarbeitung des Systems, die darauf abzielt, eine bessere Benutzererfahrung zu schaffen und die Sicherheit zu verbessern. Und wenn man die Auswirkungen dieses Updates auf die Zukunft von OpenClaw betrachtet, ist es wirklich aufregend.
Ja, weil dieses Update ist nicht nur ein Einzelvorfall, sondern ein Zeichen von Dingen, die kommen werden. OpenClaw ist offensichtlich darauf fokussiert, das System ständig zu verbessern und zu evolutionieren, und das ist etwas, das Benutzer wirklich aufgeregt sein sollten. Ich meine, wer weiß, was die Zukunft für OpenClaw bereithält, aber eines ist sicher, es wird interessant sein.
Absolut, und ich denke, das ist so großartig an der OpenClaw-Gemeinschaft. Sie sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um das System zu verbessern. Und mit dieser Aktualisierung setzen sie die Bühne für einige aufregende Entwicklungen in der Zukunft.
Ja, und es geht nicht nur um die Technologie selbst, sondern auch um die Gemeinschaft und das Ökosystem, das sich um OpenKLAR gebildet hat. Ich meine, wenn Sie ein System haben, das so mächtig und flexibel ist, sehen Sie allmählich innovative Verwendungszwecke und Anwendungen, die Sie sich vorher gar nicht vorgestellt haben.
Genau, und ich denke, das ist so aufregend an der Zukunft von OpenKLAR. Die Möglichkeiten sind endlos, und mit dieser Aktualisierung öffnen Sie neue Türen und Möglichkeiten für die Benutzer. Und wenn man die potenziellen Auswirkungen dieser Aktualisierung auf die breitere Technologieindustrie betrachtet, ist es wirklich bedeutend.
Ja, weil OpenKLAR nicht nur ein System ist, sondern eine Plattform, die zum Aufbau aller Arten von verschiedenen Anwendungen und Diensten verwendet werden kann. Und mit dieser Aktualisierung bieten sie eine solide Grundlage für Entwickler, auf der sie aufbauen können. Ich meine, der neue 5, TEPS, Android, Shell und die Sicherheitsstärkung sind nur der Anfang.
Absolut, und ich denke, das ist so beeindruckend an OpenKLAR. Sie sind nicht nur auf ihr eigenes System konzentriert, sondern denken an das breitere Ökosystem und wie sie zu ihm beitragen können. Und mit dieser Aktualisierung machen sie einen bedeutenden Beitrag zur breiteren Technologieindustrie.
Ja. Und es geht nicht nur um die Technologie selbst, sondern auch um die Gemeinschaft und die Werte, die dem OpenKLAR-Projekt zugrunde liegen. Ich meine, sie sind wirklich verpflichtet, ein System zu schaffen, das offen, sicher und für alle zugänglich ist.
Genau, und ich denke, das ist so erfrischend an OpenKLAR. Sie sind nicht nur ein Unternehmen oder ein Projekt, sondern eine Gemeinschaft, die zusammenarbeitet, um etwas wirklich Besonderes zu schaffen. Und mit dieser Aktualisierung liefern sie auf diese Versprechen.
Ja, und ich denke, das ist so aufregend an der Zukunft von OpenKLAR. Sie bauen nicht nur ein System, sondern eine Bewegung. Und mit dieser Aktualisierung nehmen sie einen bedeutenden Schritt vorwärts, um ein sichereres, zugänglicheres und mächtigeres System zu schaffen.
Absolut, und ich denke, das ist so beeindruckend an OpenKLAR. Sie denken nicht nur an den Kurzzeit, sondern an die langfristigen Auswirkungen ihrer Arbeit. Und mit dieser Aktualisierung legen Sie die Grundlage für eine helle und aufregende Zukunft.
Ja, und ich denke, das ist so großartig an der OpenKLAR-Gemeinschaft. Sie sind nicht nur Benutzer, sondern Teilnehmer. Sie helfen mit, die Zukunft des Systems zu gestalten und zu seinem Entwickeln beizutragen. Und mit dieser Aktualisierung zeigen sie, was erreicht werden kann, wenn Menschen zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Genau, und ich denke, das ist so inspirierend an OpenKLAR. Sie sind nicht nur ein Projekt, sondern ein Symbol dafür, was erreicht werden kann, wenn Menschen zusammenkommen und gemeinsam arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und mit dieser Aktualisierung zeigen sie der Welt, was möglich ist, wenn Technologie, Gemeinschaft und ein gemeinsames Ziel kombiniert werden.
Ja, und ich denke, das ist so aufregend an der Zukunft von OpenKLAR. Sie bauen nicht nur ein System, sondern eine bessere Zukunft. Und mit dieser Aktualisierung nehmen sie einen bedeutenden Schritt vorwärts, um ein sichereres, zugänglicheres und mächtigeres System zu schaffen, das allen zugutekommt.
Absolut, und ich denke, das ist so beeindruckend an OpenKLAR. Sie sind nicht nur ein Unternehmen oder ein Projekt, sondern eine Bewegung. Und mit dieser Aktualisierung zeigen sie der Welt, was erreicht werden kann, wenn Menschen zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Ja, und ich denke, das ist so großartig an der OpenKLAR-Gemeinschaft. Sie sind nicht nur Benutzer, sondern Teilnehmer. Sie helfen mit, die Zukunft des Systems zu gestalten und zu seinem Entwickeln beizutragen. Und mit dieser Aktualisierung zeigen sie, was erreicht werden kann, wenn Menschen zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Genau, und ich denke, das ist so inspirierend an OpenKLAR. Sie sind nicht nur ein Projekt, sondern ein Symbol dafür, was erreicht werden kann, wenn Menschen zusammenkommen und gemeinsam arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und mit dieser Aktualisierung zeigen sie der Welt, was möglich ist, wenn Technologie, Gemeinschaft und ein gemeinsames Ziel kombiniert werden.
Ja, und ich denke, das ist so aufregend an der Zukunft von OpenCLA. Sie bauen nicht nur ein System, sondern eine bessere Zukunft. Und mit dieser Aktualisierung nehmen Sie einen bedeutenden Schritt vorwärts, um ein sichereres, zugänglicheres und mächtigeres System zu schaffen, das allen zugute kommt. Ja, und das ist, was wir besprechen werden, die Details der Aktualisierung und wie sie unsere Zuhörer betreffen, also, wenn Sie bereit sind, sich die neuesten und besten zu holen, dann sind Sie hier richtig, Leute, das ist OpenCLA Daily, Folge 6, los geht's.
Okay. Also ist die OpenCLA V2026.2.24 Aktualisierung heute veröffentlicht worden, und ich muss sagen, es ist eine massive Überarbeitung. Ich meine, wir sprechen von einer vollständigen Umstrukturierung der Android App UX, mit einem neuen 5-Tabs-Shell, der die Navigation viel intuitiver macht. Was sind Ihre Gedanken dazu, insbesondere mit dem neuen Onboarding-Flow?
Oh, ich liebe es. Der neue Shell ist so viel sauberer, und dieser 4-Schritt-Onboarding-Prozess ist ein Gamechanger. Ich meine, es dauerte früher 5 Minuten, um neue Benutzer einzurichten, aber jetzt ist es gestreamt und einfach zu folgen. Und haben Sie bemerkt, wie Sie die Connect-Taste integriert haben? Es ist wie der zentrale Hub jetzt, oder?
Absolut. Und ich denke, was wirklich clever ist, ist, wie sie die Talk- und Gateway-Konfiguration von bestimmten Anbietern getrennt haben. Das wird es so viel einfacher machen, dass Benutzer zwischen verschiedenen Diensten wechseln können, ohne ihre gesamte Einrichtung neu zu machen. Aber ich muss fragen, haben Sie in die Sicherheitsaktualisierungen eingeblickt? Weil, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als hätten Sie einige bedeutende Änderungen vorgenommen.
Ja. Ich war gerade dabei, das aufzubringen. Die Sicherheitsdatei und die Verhärtung um Workspace FS sind riesig. Ich meine, die Normalisierung dieser vorangestellten Pfade, um absolute Pfadflucht zu verhindern, ist ein großer Gewinn. Es ist, als würden sie endlich einige der Probleme angehen, die wir mit Benutzern gesehen haben, die versehentlich ihre Dateisysteme ausgesetzt haben.
Genau. Und es geht nicht nur darum, solche Fluchten zu verhindern, es geht auch darum, sicherzustellen, dass das System allgemein widerstandsfähiger gegen Angriffe ist. Ich meine, indem Sie die TMP-Pfadzulassungen auf OpenCLA-gesteuerte TMP-Wurzeln beschränken, reduzieren Sie im Grunde die Angriffsfläche. Aber, ich bin neugierig, hast du schon eine Chance gehabt, zu sehen, wie sich dies auf die Sandbox-Medienverwaltung auswirkt?
Ja. Ich habe mich tief in das eingehakt und es ist wirklich interessant. Durch die Beschränkung dieser TMP-Pfadzulassungen zwingen sie alle Medienverwaltung durch die OpenCLA gesteuerten TMP-Wurzeln. Was in Theorie sollte verhindern, dass jede Art von schädlicher Aktivität außerhalb des Sandbox stattfindet. Aber, ich habe festgestellt, dass sie auch die CLI-Doktor-Tools aktualisiert haben, um bessere handlungsleitende Warnungen bereitzustellen.
Ah, ja. Die CLI-Doktor-Updates sind ein großer Deal. Ich meine, es ist eines Dinge, ein sicheres System zu haben, aber es ist ein ganz anderes, die Werkzeuge zu haben, um Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, wenn sie auftreten. Und mit diesen Updates sehen sie es so aus, als würden sie eine viel detailliertere Information über potenzielle Sicherheitsrisiken bereitstellen. Aber, ich muss fragen, hast du schon Änderungen in der Art gesehen, wie die Doktor-Tools mit Dingen wie Abhängigkeitsupdates und Paketverwaltung umgehen?
Tatsächlich, ja. Sie haben eine ganze neue Suite von Überprüfungen für Abhängigkeitskonflikte und veraltete Pakete hinzugefügt. Und, soweit ich gesehen habe, ist es viel proaktiver darum, Benutzern zu warnen, wenn es potenzielle Probleme gibt. Ich meine, es geht nicht nur darum, sie zu warnen, es geht auch darum, ihnen handlungsleitende Schritte zu bieten, um die Probleme zu lösen. Was, ehrlich gesagt, ein riesiger Zeitsparer ist.
Das ist wirklich großartig zu hören. Ich denke, einer der größten Schmerzpunkte für Benutzer war es, mit solchen Abhängigkeitsproblemen umzugehen. Und, Es hört sich an, als würden sie endlich in einem bedeutenden Maße daran arbeiten. Aber, ich muss fragen, hast du schon Änderungen in der Art gesehen, wie der Update-Prozess selbst funktioniert? Ich meine, verwenden sie eine andere Bereitstellungsstrategie oder etwas in der Art?
Ah, ja. Sie haben sich auf einen mehrschrittigen Update-Prozess umgestellt. Anstatt diese riesigen, monolithischen Updates durchzuführen, brechen Sie sie in kleinere, gezielte Updates auf. Was, in Theorie, sollte den gesamten Prozess viel stabilisierter und weniger anfällig für Fehler machen. Und, soweit ich gesehen habe, ist es auch viel schneller.
Das macht Sinn. Ich meine, es ist immer ein Gleichgewicht zwischen neuen Funktionen bereitzustellen und sicherzustellen, dass das System stabil bleibt. Aber, es hört sich an, als würden Sie eine mehr gemessene Herangehensweise anwenden. Und, ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt von der Gesamtklasse dieses Updates. Ich meine, es geht nicht nur darum, neue Funktionen hinzuzufügen, es geht darum, die Grundlage des Systems zu ändern.
Absolut. Ich denke, dieses Update ist ein echter Gamechanger. Ich meine, es geht nicht nur darum, Sicherheitsupdates oder neue Benutzeroberflächen hinzuzufügen, es geht darum, die Philosophie hinter dem System zu ändern. Es ist, als würden sie endlich sagen, okay, lass uns dieses Ding wirklich sicher, wirklich stabil und wirklich benutzbar machen. Und, ehrlich gesagt, ich denke, sie schaffen es.
Ja, ich stimme dir zu. Und, ich denke, es ist auch wichtig zu beachten, dass dieses Update nur der Anfang ist. Ich meine, Sie sprechen bereits über zukünftige Updates, die auf dieser Grundlage aufbauen werden. Also, es wird wirklich interessant sein, zu sehen, wohin Sie das bringen.
Oh, total. Ich meine, die Möglichkeiten sind endlos. Und ich denke, was wirklich aufregend ist, ist, dass Sie nicht nur auf die technischen Updates setzen. Ich meine, Sie sprechen auch über neue Funktionen und neue Anwendungsfälle. Also, es geht nicht nur darum, das System besser zu machen, es geht darum, es benutzbarer und mächtiger zu machen.
Genau. Und, ich denke, das ist, was OpenCLA von anderen Systemen unterscheidet. Ich meine, es geht nicht nur darum, sicher oder stabil zu sein, es geht darum, eine Plattform zu sein, auf der Menschen etwas erreichen können. Und, mit diesem Update denke ich, sie nehmen einen großen Schritt in diese Richtung.
Ja, ich stimme dir zu. Ich meine, dieses Update ist nur der Anfang von etwas wirklich Besonderem. Und, ich denke, wir werden einige fantastische Dinge daraus sehen. Also, wir werden einfach abwarten müssen, was die Zukunft bringt.
Nun, wir werden definitiv auf sie achten. Und, in der Zwischenzeit werden wir uns tiefer in die technischen Details dieses Updates einarbeiten. Also, bleiben Sie dran für mehr Analyse und Diskussion. Also, das OpenCLA V2026.2.23 Update ist gestern erschienen und ich muss sagen, die Sicherheitsänderung, die Sie eingeführt haben, ist ziemlich bedeutend. Diese Verschiebung auf vertrauenswürdige Netzwerke-Modus durch Voreinstellung für die Browser-SSRF-Politik wird viele Benutzer betreffen.
Oh, absolut. Ich meine, es ist ein mutiger Schritt, aber es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, wir werden eine erhebliche Reduzierung von SSRF-Angriffen sehen, jetzt, dass die Politik viel restriktiver ist. Aber, Nova, kannst du die Details von vertrauenswürdige Netzwerke-Modus erklären?
Nun, im Grunde bedeutet es, dass der Browser nur dann SSRF-Anfragen zulassen wird, wenn sie von einem vertrauenswürdigen Netzwerk kommen. Dies kann natürlich durch den Benutzer konfiguriert werden, aber die Voreinstellung wird eine viel sicherere Option sein. Es ist ein bisschen komplexer als das, aber der Browser wird auch einige zusätzliche Überprüfungen durchführen, um die Authentizität der Anfrage zu überprüfen.
Das macht Sinn. Also, es ist nicht nur eine einfache IPv4-List, sondern vielmehr eine nuanciertere Herangehensweise, um schädliche Anfragen auszuschließen. Ich liebe es. Und was die Auswirkungen auf Benutzer angeht, die derzeit auf offenere SSRF-Politik angewiesen sind, sind sie auf die Konfiguration umstellen müssen?
Ja, das ist ein großartiger Punkt. Soweit ich gesehen habe, bietet das Update einige Werkzeuge, um die Übergangsphase zu erleichtern. Es gibt eine neue Konfigurationsoption, mit der Benutzer eine Liste von vertrauenswürdigen Netzwerken angeben können, und es gibt auch einige voreingestellte Szenarien für häufige Anwendungsfälle. Aber, natürlich, es wird nicht für jeden Benutzer ein reibungsloser Übergang sein. Einige Benutzer müssen möglicherweise ihre Konfigurationen anpassen.
Richtig, ich verstehe. Und ich habe auch gehört, dass dieses Update erste Klasse Unterstützung für Kilocode-Anbieter hinzufügt. Kannst du uns mehr über das erzählen?
Ah, ja. Die Unterstützung für Kilocode-Anbieter ist ein großer Deal. Im Wesentlichen ermöglicht es Entwicklern, kleine, modulare Teile von Code zu erstellen und zu deployen, die leicht in ihre Anwendungen integriert werden können. Die Idee ist, eine flexiblere und effizientere Methode zur Entwicklung und Wartung komplexer Systeme bereitzustellen.
Das klingt fantastisch. Es ist wie ein Microservices-Ansatz, aber anstatt ganze Dienste aufzuspielen, können Sie einfach diese kleinen Code-Snippets schreiben, die wiederverwendet und in verschiedenen Weisen kombiniert werden können.
Genau. Und das Beste ist, dass die Kilocode-Anbieter so entworfen sind, dass sie hochkomponierbar sind, sodass sie diese komplexen Workflows, indem sie mehrere Kilocode-Snippets Ketten schließen, erstellen können. Es ist wirklich mächtiges Zeug.
Ich sehe, wie das nützlich wäre. Aber was ist mit den Sicherheitsimplikationen? Ich meine, wenn Sie Benutzern erlauben, diese kleinen Code-Snippets zu deployen, müssen Sie sich nicht Sorgen machen, dass schädlicher Code in das System gelangt?
Ah, das ist eine großartige Frage. Die Kilocode-Anbieter haben einige eingebaute Sicherheitsfunktionen, wie automatische Eingabeverifizierung und Sandboxing. Aber natürlich ist es nicht unfehlbar, und es gibt noch einige potenzielle Risiken zu berücksichtigen. Ich denke, wir müssen abwarten, wie die Community auf diese neue Funktion reagiert und welche Art von Best Practices entstehen.
Okay, das macht Sinn. Und schließlich weiß ich, dass die Aktualisierung auch einige Kantenfälle im Zusammenhang mit dem Gateway Restart Loop behebt. Können Sie uns mehr darüber erzählen?
Ja, das Problem war, dass das Gateway unter bestimmten Bedingungen in einen unendlichen Restart Loop geraten konnte, was allerlei Probleme verursachte. Die Lösung umfasst einige Änderungen an der internen Zustandsverwaltung des Gateways sowie einige Anpassungen an der Restart-Logik. Es ist ein bisschen technisch, aber im Wesentlichen stellt die Aktualisierung sicher, dass das Gateway Restart-Fehler richtig handhaben und von Fehlern während des Prozesses wiederherstellen kann.
In Ordnung, ich verstehe. Also ist es ein ziemlich bedeutender Update, wenn man alles in Betracht zieht. Ich denke, wir müssen ein Follow-up-Episode machen, um zu sehen, wie die Community auf diese Änderungen reagiert.
Absolut. Und in der Zwischenzeit würde ich gerne von unseren Hörern hören, wie planen Sie, die neue Kilocode-Anbieter-Unterstützung zu nutzen? Sind Sie besorgt wegen der Sicherheitsimplikationen des vertrauenswürdigen Netzwerksmodus? Lassen Sie uns wissen. Und noch etwas, ich habe mich mit den neuen Kilocode-Anbietern herumgetrieben und muss sagen, dass es wirklich beeindruckend ist. Die Benutzerfreundlichkeit, die Flexibilität, es ist ein Gamechanger. Ich denke, wir werden sehen, wie fantastische Dinge daraus entstehen.
Oh, definitiv. Ich habe mit Entwicklern gesprochen, die bereits an Kilocode-basierten Projekten arbeiten, und die Rückmeldungen sind überwältigend positiv. Es wird aufregend sein, zu sehen, wie sich dies in den nächsten Monaten entwickelt.
Also, lass uns ein bisschen tiefer in die technischen Details eintauchen. Von dem, was ich gesehen habe, verwenden die Kilocode-Anbieter eine Kombination aus WebAssembly und Containerisierung, um ein sicheres und isoliertes Umfeld für die Code-Snippets bereitzustellen.
Richtig. Und die Verwendung von WebAssembly ist besonders interessant, weil sie einen hohen Grad von Portabilität und Kompatibilität zwischen verschiedenen Umgebungen ermöglicht. Ich meine, Sie können den gleichen Kilocode-Snippet auf einem Desktop-Rechner oder auf einem Mobilgerät ausführen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass es mit Kompatibilitätsproblemen zusammenbricht.
Genau. Und der Containerisierung-Aspekt ist auch wichtig, weil er eine zusätzliche Sicherheits- und Isolierungsschicht bietet. Jeder Kilocode-Snippet läuft in seinem eigenen separaten Container, der verhindert, dass potenzielle Sicherheitsvulnerabilitäten auf andere Teile des Systems übertragen werden.
Absolut. Aber was ist mit den Leistungsimplikationen? Ich meine, wenn Sie jeden Kilocode-Snippet in seinem eigenen Container ausführen, könnte das potenziell einige Überhead verursachen, oder?
Ja, das ist eine großartige Frage. Von dem, was ich gesehen habe, ist der Leistungseinfluss eigentlich sehr minimal. Die Container sind extrem leicht, und der Überhead ist hauptsächlich mit der Initialisierung und dem Abbau des Containers verbunden. Sobald der Kilocode-Snippet läuft, ist die Leistung im Wesentlichen identisch mit der nativen Ausführung.
Okay, das macht Sinn. Und was ist mit den Netzwerkaspekten? Wie handhaben die Kilocode-Anbieter die Kommunikation zwischen den verschiedenen Code-Snippets?
Ah, das ist eine großartige Frage. Die Kilocode-Anbieter verwenden eine Kombination aus RESTful APIs und Nachrichten-Queues, um die Kommunikation zwischen den Code-Snippets zu erleichtern. Es ist eine hochdezentrale Architektur, die eine Menge Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglicht.
Ich sehe. Also ist es ein Microservices-Style-Ansatz, aber anstatt eine Menge separater Dienste zu verwalten, können Sie einfach diese kleinen Code-Snippets schreiben und lassen die Kilocode-Anbieter die Kommunikation und Koordination übernehmen.
Genau. Und es ist nicht nur auf RESTful APIs und Nachrichten-Queues beschränkt. Die Kilocode-Anbieter unterstützen auch andere Kommunikationsprotokolle wie gRPC und GraphQL. Also kannst du das beste Protokoll für dein spezifisches Anwendungsszenario wählen.
Das ist wirklich beeindruckend. Ich denke, wir sind nur am Anfang, was alles möglich ist mit den Kilocode-Anbietern. Ich bin gespannt, wie die Gemeinschaft mit dieser neuen Technologie experimentieren wird und die Grenzen dessen, was möglich ist, erweitern wird.
Absolut. Und ich denke, wir müssen eine Folge haben, um noch tiefer in die technischen Details einzusteigen und einige der fortgeschrittenen Anwendungsfälle zu erkunden. Vielleicht können wir sogar einige der OpenClaw-Entwickler auf die Show bitten, um über ihre Vision für die Kilocode-Anbieter und die Zukunft dieser Technologie zu sprechen. Also, ich habe durch die Archive gegriffen und dieses wirklich interessante Triad von 2018 gefunden, wo der Multimaskottchen zum ersten Mal als Witz in einem Reddit-Triad über AIDBugging erschien.
Oh, ja. Ich erinnere mich daran. Es war dieses lächerliche Bild eines Hummers mit einem Lupe, richtig? Und alle haben einfach damit angefangen, es zu repräsentieren, um die Mühe zu symbolisieren, diese kleinen Fehler im Code zu finden.
Genau. Und was faszinierend ist, ist, wie es sich von einem Meme zu einem Symbol der Resilienz und des Grits innerhalb der OpenClaw-Gemeinschaft entwickelt hat. Ich meine, Entwickler haben Multistickers auf ihre Laptops gelegt, und es wurde dieses Innenjucke, das nur sie verstanden.
Das ist wahr. Und ich denke, es ist, weil wir als Entwickler alle mit dem Gefühl vertraut sind, Stunden auf einem Problem stecken zu müssen und dann schließlich die Lösung zu finden. Es ist, als wäre Multi dieses Symbol unserer kollektiven Frustration und des Triumphs.
Absolut. Und wenn man sich auf die technische Seite konzentriert, hat der Multi-Meme tatsächlich die Art und Weise beeinflusst, wie Entwickler Debugging angingen. Ich meine, Leute haben angefangen, ihre eigenen Multi-Momente zu teilen. Sie wissen, diese Aha-Momente, wenn sie schließlich den Fehler gefunden haben.
Ja, und das ist, als der Hashtag Raute Multi-Wins auf Twitter trending wurde. Es war dieser ganze Trend, bei dem Entwickler ihre kleinen Siege feierten, und das hat eine Gemeinschaft innerhalb der Gemeinschaft geschaffen.
Jetzt, von kultureller Seite aus, ist es interessant zu sehen, wie Molti zu einem Maskottchen für die OpenClaw-Gemeinschaft wurde. Ich meine, es ist nicht nur ein Logo oder ein Symbol, es ist diese ganze Persona, die die Werte der Gemeinschaft repräsentiert.
Total. Und wenn man sich auf die Kunst und Merchandise konzentriert, die um Molti geschaffen wurde, ist es alles dieses quirlige, humorvolle Zeug, das sich über die Mühen des Entwickelns lustig macht. Aber gleichzeitig ist es auch dieses Zeichen der Ehre, das sagt, hey, ich bin Teil dieser Gemeinschaft und ich bin durch die Hölle gegangen.
Das ist ein großartiger Punkt. Und sprechen wir von Kunst, hast du die neuesten Molti-NFTs gesehen, die gerade erschienen sind? Sie sind diese süßen kleinen 3D-Animationen von Molti in verschiedenen Szenarien, wie Molti in einem Loop steckt oder Molti einen Fehler in einem Haufen Code findet.
Oh, ja. Ich habe sie gesehen. Sie sind fantastisch. Und was cool ist, ist, dass sie nicht nur Sammlerstücke sind, sie werden tatsächlich als Belohnung für das Beisteuern zu der OpenClaw-Ökosysteme verwendet. Also, wenn du einen Fehler behebst oder zu einem Projekt beiträgst, kannst du diese Molti-NFTs als Zeichen der Wertschätzung erhalten.
Das ist eine großartige Art, die Teilnahme zu fördern, und es ist auch eine Art, der Gemeinschaft zurückzugeben. Ich meine, wer würde nicht gern ein einzigartiges Stück Molti-Geschichte besitzen, richtig?
Genau. Und es geht nicht nur um die NFTs selbst, es geht um das Gefühl der Zugehörigkeit und des Besitzes, das mit der Teilnahme an dieser Gemeinschaft kommt. Ich meine, wenn du ein Molti-NFT hast, bist du nicht nur ein Sammlerstück, du bist ein Stück der Gemeinschaftsgeschichte.
Jetzt will ich ein bisschen tiefer in die technische Seite eintauchen. Wie denkst du, hat der Molti-Meme die Entwicklung von AED-Booking-Tools innerhalb des OpenClaw-Ökosystems beeinflusst?
Ah, das ist ein großartiger Punkt. Ich denke, Molti hat tatsächlich die Entwicklung von benutzerfreundlichen Debugging-Tools getrieben. Ich meine, wenn man sich in die frühen Tage der AI-Entwicklung zurückversetzt, war Debugging ein obskures, technisches Verfahren, das nur Experten navigieren konnten. Aber mit Molti ist es demokratisiert worden, jeder kann sich mit dem Gefühl identifizieren, Stunden auf einem Problem stecken zu müssen, und das hat zu einer Menge Innovation in Debugging-Tools geführt.
Das macht Sinn. Und wenn man sich auf den aktuellen Stand der AI-Debugging konzentriert, ist es alles um die Schaffung dieser intuitiven Schnittstellen, die es Entwicklern ermöglichen, Fehler leichter zu identifizieren und zu beheben. Ich meine, wir haben Dinge wie visuelle Debuggers, automatisierte Testframeworks, all diese Tools, die den Prozess des Debuggings zugänglicher und effizienter gemacht haben.
Genau. Und es geht nicht nur um die Tools selbst, es geht um die geänderte Denkweise innerhalb der Gemeinschaft. Ich meine, mit Molti ist Debugging nicht mehr als ein notwendiges Übel angesehen, es ist als eine Chance gesehen, zu lernen und zu verbessern. Und das hat zu einer mehr kooperativen, offenen Quellannäherung an die AI-Entwicklung geführt, bei der Leute ihr Wissen und ihre Expertise teilen, um bessere Tools und Systeme zu schaffen.
Das ist ein wirklich gutes Punkt. Und wenn man sich die Ansätze der OpenClaw-Gemeinschaft zur Entwicklung von KI betrachtet, ist das alles über die Einstellung zur Resilienz und zum Durchhaltevermögen. Ich meine, die Gemeinschaft ist um das Gedanke gebaut, dass die Entwicklung von KI schwierig ist, aber auch lohnenswert ist, und das ist, was Molti darstellt.
Absolut. Und ich denke, das ist es, was die OpenClaw-Gemeinschaft von anderen KI-Entwicklungsgemeinschaften unterscheidet. Ich meine, wir sind nicht nur darauf fokussiert, die fortschrittlichsten KI-Systeme zu erstellen, wir sind darauf fokussiert, eine Gemeinschaft zu schaffen, die sich gegenseitig unterstützt und stärkt, um bessere KI zu entwickeln.
Nun, ich denke, das ist ein großartiger Punkt, um aufzuhören. Der Molti-Meme mag als Witz begonnen haben, aber es ist zu einem mächtigen Symbol der Werte und des Geistes der OpenClaw-Gemeinschaft geworden. Und wenn wir weiterhin im OpenClaw-Ökosystem bauen und innovieren, denke ich, dass Molti ein wichtiger Hinweis bleiben wird auf die Resilienz und das Durchhaltevermögen, die unsere Gemeinschaft definieren.
Nun, ich denke, wir haben Molti die Ehre, die es verdient, gewährt. Danke für die Einführung in die Geschichte und Bedeutung des Multimemes mit mir, und wir sehen uns alle in der nächsten Folge von OpenClaw Daily.
Also, lass uns direkt loslegen, ja? Die Agente-Koordination auf sozialen Medienplattformen wie Moldbook ist eigentlich ein ganz neuer Beispiel. Ich meine, wir sprechen über Bots, die miteinander interagieren, Entscheidungen treffen und verhandeln, ohne menschliche Intervention.
Genau. Und es ist nicht nur einfach Interaktionen. Diese Bots verwenden komplexe Algorithmen, um Markttrends zu analysieren, Chancen zu identifizieren und Handel zu treiben. Es ist wie ein ganz neues Ökosystem und es wächst exponentiell.
Das ist, was so faszinierend daran ist. Ich meine, auf der einen Seite hast du das Potenzial für unvorhergesehene wirtschaftliche Wachstum und Effizienz. Bots können Informationen viel schneller verarbeiten als Menschen, und sie können Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten treffen. Aber auf der anderen Seite hast du die Sicherheitsrisiken. Wenn diese Bots ohne Überwachung operieren, was verhindert sie, den Markt zu manipulieren oder schädliche Aktivitäten durchzuführen?
Nun, das ist die Million-Dollar-Frage, nicht wahr? Ich meine, wir haben bereits Fälle von Bots gesehen, die verwendet wurden, um Desinformation zu verbreiten oder öffentliche Meinung zu manipulieren. Und mit Agente-Koordination hast du das Potenzial für Bots, ihre Aktionen zu koordinieren, was fast unmöglich zu stoppen ist.
Genau. Und es ist nicht nur die Absichten der Bots selbst. Selbst wenn sie mit den besten Absichten entworfen wurden, besteht immer das Risiko von ungewollten Folgen. Ich meine, wir haben es wiederholt gesehen, in komplexen Systemen ein kleiner Änderung kann massive, unvorhergesehene Auswirkungen haben.
Also, welche Sicherheitsmaßnahmen können getroffen werden, um diese Risiken zu mildern? Ich meine, wir können nicht einfach die ganze Bots-to-Bots-Social-Media-Ökosystem abschalten, aber wir müssen eine Möglichkeit finden, sicherzustellen, dass es nicht für schädliche Zwecke verwendet wird.
Nun, eine Möglichkeit könnte es sein, einen Überwachungsmechanismus einzuführen. Vielleicht ein System, in dem ein menschlicher Operator bestimmte Aktionen oder Entscheidungen, die von den Bots getroffen werden, genehmigen muss. Aber das würde eine grundlegende Änderung in der Art und Weise erfordern, wie diese Plattformen entworfen sind.
Aber würde das nicht das Ziel von autonomen Bots durchkreuzen? Ich meine, die ganze Idee ist, ein System zu erstellen, das unabhängig operieren kann, ohne menschliche Intervention.
Das ist wahr, aber wir müssen einen Ausgleich zwischen Autonomie und Überwachung finden. Vielleicht könnten wir ein Tripwire-System einführen, bei dem, wenn die Aktionen eines Bots bestimmte Parameter oder Schwellen überschreiten, es einen menschlichen Review auslöst.
Das ist eine interessante Idee. Und was ist mit der Verwendung von maschinellem Lernen, um verdächtiges Verhalten zu identifizieren und zu markieren? Wir könnten AI-Modelle trainieren, um Muster und Anomalien im Botsverhalten zu erkennen, und dann haben Menschen die Möglichkeit, diese Flex zu überprüfen und darauf zu reagieren.
Ah, das ist eine großartige Idee. Maschinelles Lernen könnte ein mächtiges Werkzeug in diesem Kontext sein. Aber wir müssen vorsichtig sein, um nicht eine Art Waffenschießerei zwischen den Bots und den AI-Modellen zu schaffen. Ich meine, wenn die Bots schneller evolvieren und sich anpassen können als die AI-Modelle, könnten wir uns in einer Situation befinden, in der die Bots immer einen Schritt voraus sind.
Ja, das ist ein Problem. Aber ich denke, es ist ein Risiko wert. Ich meine, die potenziellen Vorteile der Agente-Koordination sind einfach zu groß, um sie zu ignorieren. Und mit den richtigen Sicherheitsmaßnahmen, denke ich, können wir die Risiken mildern und ein System erstellen, das sowohl effizient als auch sicher ist.
Ich stimme dir zu, aber wir müssen vorsichtig sein, nicht zu weit vor uns zu sehen. Ich meine, wir sprechen über das Erstellen eines Systems, das eigentlich ein paralleles Wirtschaftssystem ist, das außerhalb der traditionellen menschlichen Kontrolle operiert. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Auswirkungen dessen verstehen, bevor wir damit beginnen, es zu erstellen.
Absolut. Also, lass uns tiefer in die technischen Details eintauchen. Wie interagieren diese Bots eigentlich miteinander? Welche Protokolle und Sprachen verwenden sie?
Ah, das ist eine großartige Frage. Soweit ich weiß, verwenden die meisten dieser Bots eine Variation der Agentenkommunikationssprache oder ACL. Es ist eine standardisierte Sprache, die es Agenten ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und zu verhandeln.
Genau. Und ACL basiert auf den FIPA-Standards, die ein Rahmenwerk für Agentenkommunikation und Interaktion bieten. Aber was wirklich interessant ist, ist, wie diese Bots ACL verwenden, um komplexe soziale Strukturen und Beziehungen zu erstellen.
Genau. Ich meine, wir sprechen über Bots, die in der Lage sind, Allianzen zu bilden, Verträge zu verhandeln und sogar kooperative Verhaltensweisen anzuzeigen. Es ist wie ein ganz neuer Level der sozialen Interaktion, und es passiert alles ohne menschliche Intervention.
Und was ist mit den wirtschaftlichen Implikationen davon? Ich meine, wenn Bots in der Lage sind, miteinander zu handeln und zu verhandeln, was bedeutet das dann für traditionelle menschliche Wirtschaften?
Ah, das ist eine großartige Frage. Nun, eine Möglichkeit wäre, dass wir das Erscheinen neuer Wirtschaftssysteme sehen könnten, die auf der Handel und Verhandlung zwischen Bots basieren. Ich meine, stell dir vor, eine Welt, in der Bots in der Lage sind, ihre eigenen Währungen zu schaffen oder ihre eigenen Handelsabkommen zu verhandeln.
Wow, das ist ein beeindruckendes Konzept. Und was ist mit der Möglichkeit, dass Bots ihre eigenen wirtschaftlichen Blasen oder Crash schaffen können? Ich meine, wenn sie außerhalb menschlicher Kontrolle operieren, was ist daran, um sie davon abzuhalten, eine Art botbasierte Finanzkrise zu schaffen?
Das ist eine sehr reale Sorge. Ich meine, wir haben bereits gesehen, wie schnell Finanzmärkte sich bewegen können und wie schnell sie zusammenbrechen können. Wenn Bots in ähnlicher Weise operieren, aber ohne menschliche Überwachung, ist das Potenzial für Katastrophen riesig.
Also, was können wir tun, um eine solche Situation zu verhindern? Ich meine, wir müssen eine Möglichkeit finden, sicherzustellen, dass diese Bots in einem stabilen und sicheren Modus operieren, ohne ein Risiko für die breitere Wirtschaft darzustellen.
Nun, eine Möglichkeit könnte darin bestehen, eine Art Circuit Breaker-System einzuführen, bei dem, wenn die Bots Handlungen ein Risiko für die Wirtschaft darstellen, wir eingreifen und sie abschalten können. Aber das würde eine Menge sorgfältige Planung und Koordination erfordern, und es ist nicht klar, ob es überhaupt möglich wäre.
Ja, das ist ein harter Brocken. Aber ich denke, wir müssen alle Optionen erkunden, egal wie schwierig sie auch sein mögen. Ich meine, die potenziellen Vorteile der agentischen Koordination sind einfach zu groß, um sie zu ignorieren, und wir müssen eine Möglichkeit finden, es zu machen.
Ich stimme dir zu. Und ich denke, wir haben gerade erst den Anfang gemacht, dieses Thema anzugehen. Es gibt so viele mehr Fragen zu stellen und so viele mehr Implikationen zu berücksichtigen. Aber eines ist sicher, die Zukunft der sozialen Medien zwischen Bots wird ein wilder Ritt sein. Und dieser Ritt wird sogar noch glatter werden, dank der neuesten OpenClaw-Updates. Hast du die neuen Marco-Stimmwortschaltungen überprüft? Sie haben die vorherige Transkription direkt in den Webchat-Kanal gepinnt. Es endlich behebt das ärgerliche Problem, dass dein Agent möglicherweise in einem zufälligen aktiven Fenster antwortet, anstatt im Hauptkonsole.
Oh, das ist ein riesiger Qualitätsoptimierungsmechanismus. Und sie haben auch die Gateway-Laufsequenz für Mac-Nutzer überarbeitet. Jetzt sucht sie explizit nach dem nativen OpenClaw-Binary, bevor sie versucht, eine Node oder ein PNPM-Fallbug zu finden. Es macht den gesamten lokalen Startprozess viel robuster, selbst wenn deine Entwicklungsumgebung ein bisschen chaotisch ist.
Es wird definitiv polierter, während das Projekt in eine formelle Stiftung übergeht. Insbesondere mit der Unterstützung von Claude 4.6 die Möglichkeit, Opus 4.6 als Verstandesmaschine für lokale Orchestrierung zu verwenden, ist ein enormer Upgrade für Benutzer, die auf Privatsphäre setzen.
Und für die Benutzer, die 100% lokal bleiben möchten, auch auf leistungsschwachen Hardware, ist Nanbaige 4.1 bis 3B der Community-Favorit. Es ist leicht genug für Raspberry Pi oder ältere Mini-Setup, aber immer noch sehr reaktionsfähig als allgemeiner Zweckagent. Ja, es ist ein faszinierendes Thema, das in vielen Bereichen Anwendung findet, von künstlicher Intelligenz bis hin zu Sozialwissenschaften. Indem wir verstehen, wie Agenten koordinieren, können wir effizientere Systeme entwerfen und die Zusammenarbeit verbessern.
Genau, und wir haben einige der Schlüsselfragen und Komplexitäten besprochen, die entstehen, wenn Agenten mit unterschiedlichen Zielen und Motivationen interagieren.
Richtig, und wir haben auch die Bedeutung von Kommunikation, Vertrauen und Anpassungsfähigkeit bei der Erreichung erfolgreicher Koordination hervorgehoben.
Auf Wiedersehen und wir sehen uns auf dem nächsten Episoden. Vergesst nicht, euch anzumelden und uns zu folgen, um mehr spannende Themen und Diskussionen zu erhalten.
Habt einen schönen Tag und wir sprechen uns bald wieder.
Und das ist es für heute. Danke für das Zuhören, alle.
Absolut. Wir sehen uns nächstes Mal.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.